Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn wir dieser Tage über Palma sprechen, dann nicht über Palma de Mallorca, wobei nachher nach 19 Uhr sprechen wir auch über Palma de Mallorca und die unerwünschten Sauftouristen. Jetzt gleich geht's aber um Palma, Boris Palma, Oberbürgermeister von Tübingen und Autor eines neuen Buches. Wir können nicht allen helfen, heißt dieses Buch. Es geht um Flüchtlinge, um die Krise und darum, Themen anzusprechen, die andere Politiker eher umgehen. Er ist ja Grünen-Politiker. Wir haben mit Boris Palma gesprochen, aber auch Gegenstimmen gesammelt. Hört ihr alles heute Abend hier bei uns. Mit im Studio ist Pascal Fischer.
Abend.
Was für eine Geschichte hast du noch rausgekramt?
Ich erzähle nachher noch ein bisschen was über eine indische Fluglinie, die setzt Frauen nämlich nicht nur auf Plätze, die ein bisschen weniger heikel sind im Flugzeug, sondern eskortiert Touristinnen oder auch Inderinnen am Flughafen und darüber hinaus.
Die Geschichte auch gleich hier bei uns. Schönen Donnerstagabend. Mein Name ist Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova.
Wir können nicht allen helfen. Ein neues Buch zur Flüchtlingskrise. Geschrieben hat es der Grünen-Politiker und Tübinger Oberbürgermeister Boris Palma. Den kennt ihr sicher aus den Fernsehnachrichten. Er gibt immer gerne einen kritischen O-Ton. Und klar ist dieses Buch polarisiert. Allein schon der Titel ist für manche ein Aufreger. Wir können nicht allen helfen. Was aber drin steht in diesem Buch von Boris Palma, darüber habe ich heute Vormittag mit ihm gesprochen, bevor er das Buch dann offiziell in Berlin vorgestellt hat. Herr Palma, den Titel, ich gehe mal davon aus, haben Sie selbst bewusst gewählt. Hätte es nicht auch ein etwas nüchternerer Titel getan? Da hätten Sie sich wahrscheinlich auch parteiintern viel Unruhe erspart.
Was ist denn an dem Satz nicht nüchtern? Verstehe ich gar nicht. Einfach eine Tatsache.
Aber die Menschen diskutieren drüber und das sollte er wohl auch beabsichtigen, oder nicht?
Das stimmt, aber das ist eigentlich eher ein Hinweis, genau zu lesen, genau zuzuhören, was jemand sagt und nicht von vornherein schon zu wissen, was eigentlich gemeint sei. Da steht nicht, das Boot ist voll, sondern da steht nur, wir können nicht allen helfen. Und so ist es einfach. Und mit dem moralischen Dilemma müssen wir alle klarkommen.
Untertitel des Buches ist Ein Grüner über die Grenzen der Belastbarkeit. Und Sie wollen, dass wir bei aller Hilfsbereitschaft auch darüber sprechen, über diese Grenzen. Wird Ihnen zu wenig über diese Grenzen gesprochen oder warum dieses Buch?
Als es darauf ankam, wurden diese Grenzen sogar schlicht weggeredet. Da wurde behauptet, man könne den Zustrom der Flüchtlinge ohnehin nicht steuern und Belastungsgrenzen seien nur was für Rechtsradikale. Und wenn man genau hinguckt, dann ist es halt anders. Dann gibt es Grenzen der Aufnahmefähigkeit des Wohnungsmarkts, der Ausbildungssysteme, der Schulen, der Kindergärten. Man kann nicht beliebig viele Menschen auf einen Schlag in ein Land holen und sie integrieren. Darüber offen zu sprechen, halte ich für wichtig, weil man ansonsten, wenn man sich Illusionen macht, auch die Flüchtlinge nicht richtig behandeln kann.
Aber ich glaube, jedem ist irgendwo klar, dass man nicht jedem helfen kann. Finden Sie in Ihrem Buch auch Lösungsansätze, wie Deutschland oder die EU verhindern können, dass sich weiterhin Millionen Menschen auf den Weg hierher machen?
Ist nicht wirklich meine Zuständigkeit, die Frage zu klären, wie die Außengrenzen kontrolliert und gesichert werden können. Aber die Diskussion in Deutschland darüber zu führen, dass wir in den Kommunen so viele Flüchtlinge unterbringen mussten im Herbst 2015, dass wir das dauerhaft nicht schaffen können, das ist was, wo ich glaube, da muss ein Oberbürgermeister hinstehen und das sagen, auch wenn es dann unangenehm wird, dass die Außengrenzen kontrolliert und gesichert werden können, wissen wir heute ja. Schließlich ist die Balkanroute heute nicht mehr offen.
Okay, aber dafür ist das Mittelmeer sehr weit offen. Und wenn Sie sagen, die Außengrenzen, dafür sind Sie nicht zuständig, Sie sind für Ihre Stadt zuständig. Jetzt gehen wir mal aus der Stadt raus zu den deutschen Grenzen. Das heißt aber, dann müssen wir irgendwann die deutschen Grenzen wieder hochziehen.
Nein, das halte ich für überhaupt nicht notwendig. Wenn Sie mal Präsident Macron zuhören in den letzten Tagen, sagt er ganz klar, wir müssen eben in Libyen an Land dafür sorgen, dass die Schlepper die Menschen gar nicht erst in Boote stecken, die nur untergehen können auf dem Weg übers Mittelmeer. Die Lösung sitzt dort.
Also doch wieder sich um die Außengrenzen kümmern oder zumindest auf der anderen Seite der Außengrenzen. Es gibt ja diesen reflexartigen Vorwurf bei Ihrem Buch, der fischt damit ein wenig am rechten Rand. Sie sind aber Grünen-Politiker. Wer ist denn Ihre Zielgruppe?
Meine Zielgruppe sind alle, die sich mit dem Thema differenziert befassen wollen, die Interesse daran haben, zu erfahren, welche konkreten Probleme die Bewältigung dieser Aufgabe in den Kommunen vor Ort gemacht hat und immer noch macht, wie groß die Aufgabe ist und die sich auch die Mühe machen möchten, einen konträren Standpunkt durchzudenken und nicht nur den eigenen Standpunkt vor sich lesen zu wollen.
Wir sprechen gleich weiter hier in Deutschlandfunk Nova mit Boris Palmer über sein Buch Wir können nicht allen helfen. Und wir fragen nach, was ist denn mit Abschiebungen derer, die nicht bleiben dürfen, und Integration der Menschen, die länger hier bleiben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben heute mit dem grünen Politiker Boris Palmer gesprochen, dem Oberbürgermeister von Tübingen. Er bringt dieser Tage ein Buch raus mit dem Titel Wir können nicht allen helfen. Es geht um die Flüchtlingskrise. Herr Palmer, die Zeit, die zitiert Sie mit den Worten, die einmalige Aufnahme von nahezu 1 Million Flüchtlinge im Jahr 2015, die haben wir geschafft, und weiter. Ökonomisch sind wir weit weg von einer Belastungsgrenze. Hat die Bundesregierung also zum Teil vielleicht doch einen guten Job gemacht?
Die Bundesregierung hat spät gehandelt, aber sie hat gehandelt. Sie hat ihr Bundesamt zur Migration mittlerweile mit Personal ausgestattet. Die Anträge werden aufgearbeitet. Sie hat sich mit den Partnern darum bemüht, die Außengrenzen zu sichern. Sie hat Geld zur Verfügung gestellt. Heute haben wir die Lage im Griff. Im Herbst 2015 ist sie der Regierung aber völlig entglitten. Und da hat sie auch einen wesentlichen Anteil daran gehabt, weil sie sich eben nicht dazu durchringen konnte, Grenzkontrollen zu veranlassen.
Heute die Lage im Griff, da gibt es ja die Kritik, dass mit den Abschiebungen, das läuft nicht so richtig gut. Was sind da Ihre Erfahrungen aus Ihrer Kommune?
Abschiebungen laufen furchtbar schlecht, weil derzeit vor allem Leute abgeschoben werden, die schon lange da sind, die gut integriert sind. Es gibt immer menschliche Dramen, davon halte ich nichts. Das Ziel muss sein, dass die Asylanträge so schnell entschieden werden, dass man die Leute spätestens nach einem halben Jahr wieder zur Ausreise auffordern kann. Ohne dass sie menschlich hier verwurzelt und verfestigt sind, dann sind Abschiebungen menschlich, finde ich, sehr problematisch.
Klappt das denn bei Ihnen in der Stadt gut?
Nein, das klappt nicht gut. Wir sind dafür ja nicht zuständig, sondern die Landesbehörden. Und wie ich schon sagte, die ziehen sich jetzt Fälle raus, die 6-7 Jahre da gewesen sind. Das kann nur Unmut geben.
Schauen wir mal in die Städte rein. Sie gucken auch konkret in die Städte, auf den Alltag und wie sich der verändert haben könnte. Was meinen Sie mit Überschriften wie zum Beispiel, wie sich unser Nachtleben verändert hat? Weggucken nutzt nichts. Junge Männer verändern unser Land. Können Sie das beschreiben, was bei Ihnen los ist?
Überall sind bei uns junge Männer zwischen 15 und 30 weit überrepräsentiert unter den Flüchtlingen. Die meisten sind allein, sind jetzt 2 oder vielleicht 3 Jahre da, leben in Gemeinschaftsunterkünften, haben keine Arbeit, oft auch keine Perspektive. Ist nicht sehr verwunderlich, dass die auffällig werden. Und mir berichten eben sowohl die Polizei als auch junge Frauen in der Stadt, dass es anders geworden ist, dass man nicht mehr in Pub gehen kann, ohne behelligt zu werden, dass am Bahnhof große Gruppen junger Männer stehen, die aggressiv sind, und dass in Diskotheken und Kneipen häufiger gekrapscht wird. Und leider hatten wir auch mehrere Fälle von Vergewaltigungen durch Asylbewerber in der Stadt. Das sind Veränderungen, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Man soll sie auch nicht dramatisieren, aber man muss sie mal zur Kenntnis nehmen, um die Probleme nachher zu lösen.
Und Sie bieten auch Lösungen an, zum Beispiel was die Integration von Flüchtlingen angeht. Wie sehen die aus?
Am Anfang steht natürlich die Unterkunft, und da haben wir in Tübingen, denke ich, Vorbildliches geleistet. Wir werden Mitte des nächsten Jahres für jeden Flüchtling eine eigene Wohnung zur Verfügung stellen können. Das war ein Riesenkraftakt, weil die Stadt ohnehin schon völlig überlaufen ist. Nächster Schritt sind Spracherwerb und Ausbildung. Da stehen wir überall in Deutschland noch am Anfang. 85% haben weder das eine noch das andere. Keine Arbeit, keine Ausbildung. Das wird ein langer Weg sein. Und im Hinblick auf Kriminalität ist sowohl die Aufklärung als auch die Konsequenz wichtig. Viele der Flüchtlinge interpretieren unsere Liberalität als laissez-faire und verstehen gar nicht mehr, wo die Grenzen des Erlaubten sind. Da müssen wir klarer werden.
Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und Autor eines neuen Buches Wir können nicht allen helfen. Über das haben wir hier gesprochen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die hier, die Beginner.
Digga, ich bin nicht allein hier. Ich hab meine Posse bei mir.
Sind keine absoluten Beginner mehr. Oder Anfänger. Mitglied Jan Delay ist ja schon fast Rap-Opa, kann man sagen. Vergangenes Jahr ist das Album Advanced Chemistry rausgekommen. Dafür gab es ordentlich Preise für den Hit Ahnma und für das Album und für das Lebenswerk auch noch. Jetzt wird es aber bald einsam um die drei Hamburger. Und das wollen sie auch so. Die Beginner haben nämlich ihre Tourdaten geändert und legen eine Pause ein. Sag uns mehr, Pascal.
Ja, eigentlich sollte es ja munter weitergehen mit Konzerten, warum auch nicht. Advanced Chemistry war ja ganz oben in den Charts, aber die Gruppe hat einige Konzerte für den Herbst verschoben auf den nächsten Frühling.
Warum?
Ja, das sagen sie uns auf der Facebook-Seite. Sie hätten Angst, Zitat, irgendwann in so eine blöde Routine oder in einen Trott zu verfallen und sich zu überspielen. Die nennen da noch U2 als böses Beispiel. Mhm. Der dritte Tourteil startet also erst im Mai. Die wollen nämlich ab Oktober ein bisschen durchatmen und Füße hochlegen.
Das ist ähnlich wie bei Justin Bieber. Der hat ja auch Konzert abgesagt. Haben die keinen Bock auf die Fans oder was?
Na, das glaube ich jetzt nicht. Die sagen ja im Post auch noch unfassbar, wie das alles abgeht. Zitat, Tonnen von Glücksgefühlen und Dankbarkeit. Und für das Publikum soll sich alles weiterhin frisch und toll anfühlen.
Tour verschoben und weiterhin fresh. Die Beginner, die beugen dem Burnout vor.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hashtag Dieselgipfel. Viele Reaktionen zu dem, was Politik und Autoindustrie da gestern vereinbart haben, um die Schadstoffbelastungen in vielen Regionen Deutschlands zu vermindern. Hier im Schwabenland sagt man, ihr seid doch nicht ganz sauber, schreibt Detlef Reppenhagen zum Beispiel bei Twitter. Oder Schrigu V twittert, das Dieselgate löst man jetzt scheinbar mit Software-Update. Ja nun, aber wo bleibt eigentlich das Dobrindt-Update? Und Kantorkel fragt sich, heute schon zwei Porsche mit WLAN gesehen. Ob man die aus der Ferne hätte updaten können? Haben ja WLAN. Es klingt aber echt wie ein Witz, oder? Software-Updates sollen die Lösung sein. Die sollen unsere Städte sauberer machen, ohne dass die Dieselkunden irgendwie einen höheren Verschleiß oder höheren Verbrauch in ihren Autos haben. Die Diskussion ist groß heute. Aufs Netz haben wir jetzt geschaut. Wie sehen die Reaktionen aus dem politischen Betrieb in Berlin aus? Paul Vorreiter ist unser Reporter in unserem Hauptstadtstudio. Paul, hat sich heute überhaupt irgendjemand hingestellt und gesagt, ja, dieser Dieselgipfel, der war extrem erfolgreich?
Ja, also einer würde mir auf jeden Fall einfallen und das ist Bundesverkehrsminister Dobrindt von der CSU.
All diese Elemente werden in der Summe dazu beitragen, dass Fahrverbote vermieden werden. Und das ist eine gute Botschaft, dass Politik, Bund und Länder und die Industrie daran setzen, diese Fahrverbote zu vermeiden.
Ja, allerdings muss man da dazu sagen, dass Dobrindt hier eher mit dem Gesamtpaket des Dieselgipfels zufrieden ist. Gab ja nicht nur die Vereinbarung, dass Software-Updates jetzt kommen sollen, sondern da gibt es ja auch noch Förderprogramme des Bundes. Da wird noch mal ein bisschen mehr Geld reingesteckt, unter anderem in Elektrofahrzeuge und in den sogenannten Mobilitätsfonds. Das ist so eine Art Topf, da zahlen dann Politik und Autohersteller zusammen ein. Ja, und damit sollen dann unter anderem ÖPNV, also Busse und Bahnen, umweltfreundlicher werden. Und davon sollen dann besonders die Regionen in Deutschland profitieren, in denen besonders hohe Schadstoffwerte gemessen worden sind. Und das sind ja in Deutschland gerade 28 Regionen an der Zahl.
Also diese Unterstützung von diesen ganzen neuen Projekten, die Ideen. Ich glaube, da hat auch niemand was dagegen. Aber es gab ja auch viel Empörung. Es kann ja nicht einfach nur ein Software-Update die Lösung für alles sein, oder?
Also als besonders empört habe ich hier in Berlin heute Politiker von Grünen und Linken erlebt, also von der Opposition. Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionschef der Grünen, der glaubt, dass die vereinbarte Softwarelösung gar nicht umsetzbar ist.
Software-Updates sind wenig sinnvoll, wenn gleichzeitig die AdBlue-Tanks, die den Abgasstrom reinigen sollen, zu klein sind. Das muss die Bundesregierung gewusst haben. Insofern stellt sich für uns die ganz konkrete Frage, inwieweit das, was da gestern vereinbart worden ist, überhaupt technisch umsetzbar ist.
Ja, also das heißt, Krischer von den Grünen findet, nur mit einer Hardware-Lösung könnte man wirklich die Stickoxide zurückfahren. Und das, was bei dem Gipfel rausgekommen ist, halt einfach zu wenig aus seiner Sicht. Und bei den Linken, da ist der Fokus eher auf den Autofahrern, denn die denken, dass die Autofahrer hier nach dem Dieselgipfel leer ausgehen.
Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden eben dementsprechend nicht entschädigt wie in den USA. Das erwarten die auch, denn sie wurden wirklich auf Deutsch gesagt beschissen. Und das Zweite ist, es wird ja nur elektronisch was verbessert. Die Hardware wird eben nicht eingesetzt, weil die den Autokonzernen zu teuer ist. Und wir verlangen von den Linken, dass natürlich die Autokonzerne jetzt eine Entschädigung bezahlen, weil es gibt einen großen Wertverlust.
Das sagte die Linken-Abgeordnete Eva Bulling-Schröter. Ja, soweit die Empörungen.
Die Deutsche Umwelthilfe, die hat das Ganze mal durchgerechnet, was so ein Software-Update für Auswirkungen hätte. Und die sagen, das Ergebnis sei weniger als nichts. Wie kommen die denn zu der Aussage?
Naja, das hat damit zu tun, dass Dieselautos normal, wenn sie auf der Straße fahren, viel mehr verbrauchen, als sie es unter Prüfvoraussetzungen tun. Naja, und dass die Werte halt bisher richtig heftig überschritten wurden. Jetzt sagt die Autoindustrie, okay, wir wollen Stickoxide um bis zu 30% reduzieren. Aber selbst wenn das jetzt gemacht würde, dann sind die Autos immer noch viermal über dem gesetzlich zugelassenen Euro 6 Limit. Das hat zum Beispiel das Umweltbundesamt vorgerechnet. Ja, und deshalb auch die Skepsis der Deutschen Umwelthilfe.
Heute Nachmittag haben sich ebenfalls die Dieselexperten aus dem Bundestag zu den Ergebnissen geäußert. Wie sind da die Reaktionen gewesen?
Also bei dem Treffen mit den Obleuten mehrerer Ausschüsse, da ging es unter anderem ja noch um den Verdacht der Kartellbildung bei den Autokonzernen. Das ist ja auch noch im Raum und da gestaltet sich die Lage gerade ein bisschen schwierig. Da fordert der CDU-Abgeordnete Steffen Bilger, Mitglied des Verkehrsausschusses, dass Behörden klar abgrenzen müssen, wo fängt denn da jetzt eigentlich ein Kartell an? Ist es etwa schon ein Kartell, wenn sich die Autokonzerne bei der Elektromobilität auf Standards einigen müssen, was die Politik sich ja durchaus wünscht? Oder geht das nicht erst so im Bereich der Preisabsprachen los? Ja, und die Gegenseite, Katharina Dröge, Grünobfrau im Wirtschaftsausschuss, die wollte heute wissen, was die Bundesregierung eigentlich von einem möglichen Kartell wisse. Und ihr Eindruck sei da, dass die Regierung da mauern würde. Also ja, kurzum, auch beim Thema Kartell eher gespannte Stimmung hier in Berlin.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Paul Vorreiter im Berliner Hauptstadtstudio zu den Reaktionen in der Politik auf den gestrigen Dieselgipfel.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Reisen nach Indien für Frauen immer noch gefährlich, insbesondere wenn sie alleine unterwegs sind. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Das Auswärtige Amt warnt Touristinnen vor sexuellen Übergriffen. Und die indischen Behörden, die raten, kein Witz, ausländische Frauen sollten lieber keine Röcke tragen. Auch alleinreisenden Inderinnen geht's manchmal schlecht. Sie haben Angst, dann mag es noch so fortschrittlich sein, dass die Anzahl der der Businessreisen auf dem Subkontinent wächst und damit auch die Zahl alleinreisender Inderinnen. Eine indische Airline, die will Frauen jetzt ein wenig Angst nehmen und sie bietet an, Frauen müssen in einer Dreiersitzreihe im Flugzeug nicht mehr den mittleren Sitz einnehmen, also im Zweifelsfall den zwischen zwei fremden Männern. Wer bietet das an, Pascal?
Das ist die Fluggesellschaft Vistara. Seit März erprobt sie diese Politik. Ja, und das macht ja auch, selbst wenn das jetzt bei der Buchung schiefgelaufen ist, dann können die Passagiere im Flugzeug noch umgesetzt werden zum Wohle der Dame.
Ist ein gutes Zeichen, aber eigentlich auch nicht, was die Airline jetzt besonders viel Kraft kostet. Ist buchen alles?
Nee, Vistara unterstützt die Frauen auch auf dem Rest der Reise, also von der Landung am Flughafen bis sie im Taxi am Ziel ankommen. Denn das ist ja auch so ein Problem, ne? Wildwuchs bei den Taxis, wer fährt da überhaupt rum? Und Mitarbeiter der Airline wollen autorisierte Taxis suchen helfen und die weiblichen Reisenden dorthin dann begleiten. Das hat alles ein Unternehmensvertreter der Agentur Bloomberg verraten.
Begleitung zum Flugzeug, dann in der Mitte nicht mehr sitzen im Flieger. Wie kommt das an?
Ja, 75 bis 100 Frauen nutzen das Angebot schon an einem beliebigen Tag, hat die Airline gesagt. Inderinnen oder auch Touristinnen auf Inlandsflügen. Auf Inlandsflügen wohlgemerkt, denn diese Fluggesellschaft ist bislang nur in Indien unterwegs. Die möchten aber gern international expandieren und dann natürlich dieses Angebot auch weltweit beibehalten.
Begleitung und Hilfe am Flughafen und Plätze am Fenster oder am Gang. Eine indische Fluglinie kümmert sich ganz besonders um Frauen auf Reisen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kampfjets dicht über Köln. Unfassbarer Lärm, klang bedrohlich. Gestern Abend, etwa um 10 Uhr war das, viele sind zum Fenster gerannt, haben sich gefragt, was zur Hölle geht denn hier ab? Hier ist Deutschlandfunk Nova. Heute Morgen hieß es dann in mehreren Medien, es könnten türkische Kampfjets gewesen sein. Die türkische Luftwaffe, die fliegt nämlich zurzeit Übungsflüge vom Stützpunkt Nörvenich bei Köln aus. Wir sind aber nicht beim Könnte geblieben, haben nochmal nachgefragt bei der Luftwaffe und die sagt, mit der Türkei oder türkischen Fliegern hatte das überhaupt nichts zu tun. Es waren deutsche Eurofighter auf Übungsflug. Trotzdem, also Kampfjets, Großstadt, nachts, hallo, das passt irgendwie nicht gut zusammen. Thomas Wassmann vom Verband der Besatzungen stahlbetriebener Kampfflugzeuge der deutschen Bundeswehr ist am Telefon. Guten Abend, Herr Wassmann.
Guten Abend, Herr Günther.
Herr Wassmann, diese zwei Jets sind in 400 bis 580 Meter Höhe über Köln geflogen, haben wir erfahren. Das ist von der Höhe her ungefähr dreimal der Kölner Dom. Und zwar durch einen, Zitat, zeitweilig reservierten Luftraum, wie die Luftwaffe sagt. Was heißt das?
Ja, es gibt also die Möglichkeit für die Bundeswehr, wie Sie es eben schon gesagt haben, für einen bestimmten Zeitraum einen gewissen Luftraum zu reservieren. Davon gibt es fest eingeplante Lufträume. Das gibt es auch nicht nur bei uns, die gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Und man kann aber auch für Übungszwecke Blocks reservieren, die nicht grundsätzlich zur Verfügung stehen. Und anscheinend ist dieses geschehen gestern Abend.
Das war also geplant. Wieso fliegt man übungsweise spät abends über eine Millionenstadt wie Köln? Ist sowas üblich?
Naja, also erstmal ist es grundsätzlich üblich, nachts auch Übungsflüge zu machen, weil ja Einsätze nicht nur bei gutem Wetter und bei Tag stattfinden. Ich gehe mal davon aus, dass auch diese Übung wahrscheinlich unter Bodenkontrolle und Führung war, also entweder von der deutschen Flugsicherheit oder von der militärischen Flugsicherheit, die Flugzeuge dementsprechend geführt worden sind. Und mir ist bekannt, dass demnächst eine größere Übung ansteht in Nörvenich. Jetzt könnte zum Beispiel sein, dass man alternative Anflugrouten geprobt hat für den Übungsfall, dass man also zum Beispiel davon ausgeht, dass die bekannten Anflugsverfahren gefährdet sind und deswegen mal andere Routen geflogen ist, um sich darauf vorzubereiten. Wäre eine Möglichkeit.
Wenn in Städten Sirenen getestet werden, dann kriegen wir da Wochen, Monate vorher eine Ankündigung. Wieso kündigt man sowas nicht vorher entsprechend an, über welche Gebiete die dann fliegen, wenn es schon so für Unruhe sorgt in der Stadt?
Also erstmal ist die Frage, wer würde diese Ankündigung, auf welche Weise wollen Sie das tun, wer nimmt das dann wirklich zur Kenntnis und wer erinnert sich in dem Moment, wo es dann passiert, tatsächlich daran, dass das vor einer Woche in der Zeitung gestanden hat. Das ist das eine. Zweitens ist es ja nicht zum ersten Mal passiert, also das sind durchaus Übungen, die auch in anderen Städten oder in der Nähe von anderen Städten schon des Öfteren in den letzten 20, 30 Jahren durchgeführt worden sind. Es ist nur so ein bisschen auch in der Bevölkerung so, dass man sich gar nicht mehr daran erinnert, weil in den letzten Jahren wesentlich weniger geflogen worden ist und wahrscheinlich auch zukünftig geflogen werden wird, wie es früher üblich war, sodass solche Vorkommnisse ganz anders wahrgenommen werden, als wie es vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war.
Das ist wirklich so, ne? Als Kind, da habe ich gespielt im Weinberg in der Pfalz und da sind die wirklich 50 Meter über uns durchgeknallt quasi. Ich glaube, die kamen aus Rammstein oder so und das war noch richtig häufig. Das gibt es heute gar nicht mehr so häufig.
Nein, also erstmal gab es damals noch wesentlich mehr Bundeswehr, also Luftwaffenflugplätze und auch Heeresflugplätze, damit Hubschraubern. Es waren damals noch Briten in Deutschland stationiert mit Flugplätzen. Die Amerikaner hatten mehr als nur einen Platz. Die Holländer sind öfters mal rübergeflogen, die Belgier, im Norden waren es die Dänen. Und auch die Holländer, manchmal auch die Briten. Diese Flugzeuge, die damals da waren, gibt es in den Mengen gar nicht mehr, in allen Nationen nicht. Und damit ist natürlich auch das Aufkommen und die Lärmbelästigung dementsprechend gesunken.
Sind die denn leiser auch geworden, die Jets, oder sind die damals einfach tiefer geflogen?
Nein, es sind Jets grundsätzlich nicht unbedingt leiser geworden, aber in den Jahren war es so, dass man noch wesentlich tiefer fliegen durfte. In den Höhen wird heute über Deutschland überhaupt nicht mehr geflogen. Das wird jetzt nur noch in speziellen Übungsgebieten in Kanada, Amerika oder neuerdings auch mal in Polen oder sonst wo geübt, wo die Flächen ein bisschen unbesiedelter sind. Aber in der Bundesrepublik werden diese Höhenbänder nur noch sehr, sehr selten und dann auch nur sehr, sehr kurz geflogen und längst nicht mehr in der Häufigkeit wie früher üblich.
Training ist wichtig, das ist wahrscheinlich in jedem Job so. Was konkret üben denn diese Kampfjet-Piloten auf so einem Flug nachts?
Also erstmal ist es so, dass im Dunkeln schon alles ein bisschen anders ist als im Hellen. Zum Beispiel gerade über so einer Großstadt Köln, wenn gutes Wetter gewesen sein sollte, also keine Wolkenbedeckung, dann irritieren natürlich auch die Lichter vom Boden, wie Straßenlampen, Häuserbeleuchtung, Fußballplätze, Tankstellen, ähnliches. Und das macht natürlich schwieriger, einen kleinen Lichter an einem anderen Flugzeug, das man vielleicht anfliegen und identifizieren soll, überhaupt im Auge zu behalten, weil einfach der Hintergrund so hell und so abwechslungsreich ist, dass das wirklich auch geübt werden muss. Das ist bei Tageslicht natürlich wesentlich einfacher darzustellen und zu vollziehen.
Thomas Wassmann vom Verband der Besatzung stahlbetriebener Kampfflugzeuge der Deutschen Bundeswehr hat uns den plötzlichen Fluglärm über Köln gestern Abend eingeschätzt. Hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova ist hier und ja, wir haben auch laut gelacht, ja? Waren voller Bewunderung für diese geniale Kunst, diese Einfachheit, die da drin liegt. Auf Twitter, da gehen Fotos von einem Kreativwettbewerb namens Kids Creations ab. Da sollten Kinder mit den Bausteinen von Lego Lebewesen oder Sachen bauen. Und ein Kind hat sich dann nicht besonders viel Arbeit gemacht, nämlich Riley. Pascal, erzähl.
Ja, Joel Willen aus Finnland hat am Sonntag ein paar Fotos rausgehauen. Das waren alles Exponate eines Lego-Wettbewerbs. Du siehst also immer Tische mit Zetteln drauf. Da drauf auf den Zetteln dann die Titel dieser Kreationen. Und oben liegen dann diese Kreationen. Und Riley, dem Schild nach 12 Jahre alt, legt einfach nur einen gelben Stein dahin und schreibt Wurm. Also ich finde, es ist echt größer als das Ei des Kolumbus. Ja, ab zur Dokumenta damit.
Also es ist nicht dieser Würfelstein, sondern der doppelt so lang ist wie ein,
ja, genau,
Würfel. Also es ist im Prinzip ein sehr kleiner Wurm.
So eine Viererreihe.
Und das Netz mag das sehr.
130.000 Retweets, 280.000 Likes. Die User warten schon auf die erste Kunstausstellung oder eine Marketingkarriere von Riley.
Wie sieht denn das Mitbewerberfeld bei diesem Wettbewerb aus?
Ja, Dr. Günther, da haben wir ganz überkommene Konzepte, Raumschiffe und so weiter. Ja. Das kennt man aus den Jahrzehnten vor uns schon. Aber auch in Jesus gibt's ein gelber Stein mit schielenden Augen. Also ein gewisses gesellschaftliches Provokationspotenzial ist da vorhanden, würde ich sagen. Nee, oder die totale Fantasieverweigerung sieht man auch. Ein grüner Stein mit dem Titel The Green Brick.
Das ist doch was fürs MoMA, fürs Museum of Modern Art. Keep it simple. Ein länglicher Legostein ist für Kind Riley ganz klar ein Wurm.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Boris Palmers Buch ist heute rausgekommen. Grünenpolitiker, Tübingen, Oberbürgermeister. Titel des Buches: Wir können nicht allen helfen. Ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit. Und wir hatten ja gerade mit Boris Palmer in der Sendung gesprochen und seinen Standpunkt klargemacht. Aber was sagen andere so? Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat heute viel telefoniert.
Fangen wir mit den netteren Sachen an. Auf Boris Palmers Facebook-Seite wird das Buch erstmal gelobt.
In Tübingen läuft Integration und vieles mehr deutlich besser als bei uns in Reutlingen. Mancher Bürgermeister sollte sich eine Scheibe von Boris Palmer abschneiden, nicht schönreden oder verschweigen.
Boris Palmers Kompetenz als Oberbürgermeister. Und andere wünschen sich noch viel mehr von ihm. Zum Beispiel Monika Maron, deutsche Schriftstellerin.
Wenn ich mir für Deutschland etwas wünschen dürfte, dann würde ich Boris Palmer bitten, die Grünen endlich zu verlassen, eine eigene Bewegung zu gründen und seine Talente den 80 Millionen Deutschen statt den nicht einmal 100.000 Tübingern zu widmen.
Und Zeitautorin Miriam Lau sagt, es gebe keinen einzigen skandalösen Satz im Buch. Und doch ist das natürlich ein Aufreger. Vor den echten Repliken kommen die Reflexe. Das Netzmedium für Reflexe ist Twitter.
Heftig, mit was für einer Selbstgefälligkeit Rassismus in der Mitte der Gesellschaft salonfähig gemacht wird. Hashtag FacePalmer.
Unter Hashtag FacePalmer und drumherum sammelt sich Kritik.
Palmer hat von Flüchtlingspolitik keine Ahnung und ist ein mediengaler Narzisst.
Was sagt Palmer, was die Leute so sehr reizt? Er kritisiert, dass sich Teile der Gesellschaft moralisch überhöhen und nicht pragmatisch für Flüchtlinge einsetzen und damit andere ausgrenzen.
Der Kampf der Menschheitsrechte ist ein aufklärerischer Akt. Sofern er aber blind ist für Menschen, die diesen Kampf kritisch sehen und blind ist für soziale Unterschiede, kann er die Gegner der Aufklärung stärken. Darin liegt seine gefährliche Dialektik.
Ohne Zusammenarbeit in dieser Frage gibt es keine gelungene Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, sondern nur eine Schwächung der Gesellschaft. Er wirbt für ein Aufeinanderzugehen und dafür, die jeweiligen Ängste wahrzunehmen. Dazu Hanan Kayet von Flüchtlinge Willkommen.
Ich bin auch der Meinung, dass diese zwei Pole, die sich gegenüberstehen, dass sie aufeinander zugehen. Aber da muss auch der Pol, der sagt, okay, ich habe Angst, dass er bereit ist, auch darauf zuzugehen und zu schauen, okay, vor was habe ich denn eigentlich Angst? Und ist meine Angst überhaupt berechtigt?
Palmer ist Bürgermeister. Er sieht die Flüchtlings- und Einwanderungsfrage kommunalpolitisch, vom Ende her. So erklärt sich auch der Titel: Wir können nicht allen helfen. Doch der Titel reizt.
Wenn ich den Titel lese, wir können nicht allen helfen, dann frage ich mich primär, wer ist wir und wer sind alle?
Annika Heinlein von der Hilfsorganisation Care International. Sie sieht da den größeren Zusammenhang.
Wenn wir uns die Flüchtlingszahlen mal anschauen, wir hatten Ende 2016 65 Millionen Flüchtlinge weltweit und davon sind 80% in ihren Herkunftsregionen geblieben. Das heißt, wer ist alle? Und es ist natürlich völlig klar, dass wir nicht 65 Millionen Flüchtlinge in Europa aufnehmen können. Und damit kommen wir zu, wer ist wir? Sprechen wir von Deutschland? Sprechen wir von Europa oder sprechen wir von der internationalen Gemeinschaft? Und wir bei CARE sind schon der Meinung, wir als internationale Gemeinschaft können durchaus allen helfen. Weil wir müssen uns solidarisch zeigen gegenüber denen, die im Moment auf der Flucht sind.
Das wäre ja dann doch allen helfen, aber eben mit einem weitergefassten Wir. Ein Problem, das Boris Palmer anspricht, ist die Frage nach dem Sicherheitsgefühl und der Kriminalität. Palmer argumentiert, dass Gästen dabei eine besondere Verantwortung zukomme. Er schreibt:
Wir müssen von Asylbewerbern nicht erwarten, dass sie sich gesetzestreuer als deutsche Staatsbürger verhalten. Wir dürfen es aber.
Bernd Misewitsch von Pro Asyl sieht das anders.
Menschen, die auf der Flucht sind, sind natürlich nicht per se die besseren Menschen. Wir haben oft sehr Schlimmes erlebt. Die sind erstmal in vielen Fällen nicht so in der Lage, auf andere zuzugehen und dann sozusagen zu sagen, irgendwo müssten sie höhere Standards realisieren. Frage, welche denn? Das ist so nicht sehr sinnvoll in dieser Allgemeinheit.
Auch wenn das Flüchtlingsthema nicht mehr so dominiert wie noch vor einigen Monaten. Die Debatte wird häufig ideologisch geführt, selten konstruktiv. Man kann anderer Meinung sein, aber Boris Palmers Buch funktioniert mit nachvollziehbaren Beispielen und schlüssigen Argumenten. Es blendet Zweifel und Unsicherheiten nicht aus und will an jeder Stelle dem Ganzen gerecht werden. Sicher ein Fortschritt in der Debatte. Rückschrittlich sind diejenigen, die es sich leisten, sich einfach nur provoziert zu fühlen und mit Reflexen zu antworten.
Und wer sich die ganze Debatte anhören möchte, wenn ihr das Gespräch mit Boris Palmer von vorhin verpasst habt, nachhören könnt es bei uns online.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Mit einem relativ neuen Verfahren könnten Erbkrankheiten verhindert werden, aber vielleicht auch Designerbabys geschaffen werden. Forscher aus den USA haben es mit einer Labormethode geschafft, bei menschlichen Embryonen einen Fehler im Erbgut zu beheben. Es ging um eine Genmutation, durch die das Kind eine Herzmuskelverdickung bekommen hätte. Die Forscher haben Spermien eines Mannes mit diesem Erbgutfehler in Eizellen gegeben. Unter normalen Umständen hätte in Folge etwa die Hälfte der so entstehenden Embryonen den Erbgutfehler in sich gehabt, die andere Hälfte nicht. Doch die Forscher gaben mit den Spermien noch eine Substanz in die Eizelle, die die DNA aufschneiden und exakt diesen Fehler im Erbgut entfernen sollte. Dadurch erhöhte sich die Quote gesunder Embryonen ohne Fehler auf knapp 3/4. Andere Teile des Erbguts sollen dadurch nicht geschädigt worden sein. Das ist nicht das erste Mal, dass Forscher das Erbgut von Embryonen mit dieser Labormethode verändern. Die Embryonen wurden nach einigen Tagen dann zerstört. In Deutschland sind solche Versuche verboten. Der unberührte tropische Regenwald ist ein Mythos. Das sagt ein europäisches Forscherteam, unter ihnen Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut. Mit einer neuen radarähnlichen Methode haben sie weltweit die Regenwaldgebiete untersucht. Sie sagen, schon vor 45.000 Jahren ist der Mensch in tropische Regenwälder vorgedrungen. Spuren von Brandrodungen lassen sich in Südostasien finden, auch in Neuguinea und Australien. Auch die ersten Schäden, die der Mensch verursachte, sind schon sehr alt. Schon vor 2400 Jahren etwa rückten Bauern in West- und Zentralafrika Richtung Regenwald vor, pflanzten dort Hirse und hielten Vieh. Damit begann auch die Erosion des Bodens und das verstärkte Auftreten von Waldbränden. Es gab aber auch große, stadtähnliche Siedlungen mitten in tropischen Regenwäldern, etwa in Mittelamerika und Amazonien, die über Jahrhunderte existierten. Die Maya zum Beispiel lichteten den Wald um ihre Siedlungen herum, ließen ihn aber weitgehend intakt. Gleichzeitig schufen sie eine Art natürlichen Garten mit eigenen Nutzpflanzen. Das könne auch ein Vorbild für eine moderne Koexistenz von Wald und Mensch sein, so die Forscher. Alleine die Hunde und Katzen in den USA sind für den Ausstoß von rund 64 Millionen Tonnen CO2 im Jahr verantwortlich, weil sie Fleisch essen. Die Berechnung hat ein US-amerikanischer Forscher im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht. In den USA leben etwa 163 Millionen Hunde und Katzen. Zwar fressen sie nur ein Fünftel so viel wie Menschen, aber ihr Futter ist grundsätzlich viel fleischlastiger. Etwa 1/4 des gesamten Fleisches, das in den USA verbraucht wird, landet in Hunde- und Katzennäpfen. Das könnte nach Meinung des Forschers recht einfach reduziert werden. Dafür dürften die Hunde und Katzen in Zukunft nur die Teile von Tieren zu fressen bekommen, die wir Menschen ungern oder gar nicht essen. Ein Hund brauche schließlich kein Steak. Der Forscher schätzt, wenn 1/4 des Fleisches, das aktuell in Tiernahrung drin ist, den Menschen zur Verfügung stünde, könnte dadurch der Fleischbedarf von rund 26 Millionen Amerikanern gedeckt werden, also in etwa von ganz Texas.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht habt ihr schon vor einiger Zeit von ihm gehört, einem Dino, 2011 entdeckt in der Nähe von Alberta in Kanada, zufällig gefunden, als ein Energieunternehmen in der Landschaft rumgebuddelt hat. Gut erhalten, das war schon klar, aber die Forscher haben ihn die vergangenen Jahre mühsam freigepinselt, chemisch analysiert, Computermodelle erstellt. Die Erkenntnisse sind ab heute zu lesen im Fachblatt Current Biology. Und dieses Riesenviech, das hat jetzt auch einen Namen, nämlich Borealopelta marcmichelli. Heute für uns im Studio Laienpaläontologe Pascal Fischer. Wie sieht dieser Dino aus?
Ja, erstmal gigantisch. 5,5 Meter lang, 1,3 Tonnen schwer war der wohl. Sieht so ein bisschen plump aus, also kurze Beine, auch kurzer Hals und kleiner Kopf, aber dann so einen sehr langen Schwanz hinten dran. Und auf dem Rücken hatte der Hornplatten, an den Seiten Stacheln. 110 Millionen Jahre alt ist unser Freund.
Was bedeutet dieser Fund jetzt?
Ja, dazu habe ich gleich mehrere Saurierforscher befragt. Das Urteil war einstimmig, das ist ein Jahrhundertfund. Das hat mir zum Beispiel Armin Schmidt gesagt. Der ist Forschungsassistent am Institut für Geowissenschaften an der Uni Oxford.
Ja, absolut. Das ist also ein außergewöhnlicher Fund. Also es ist wie ein Lottogewinn unter den Dinosaurierfunden, wenn man so will. Ich kenne kein anderes Fossil, das so gut erhalten ist wie dieser Nodosaurier.
Nodosaurier, nochmal zur Erklärung, das ist eine Art von Ankylosaurier, die kennt man ja vielleicht, diese Keulenschwanz-Dinos, ne? Langer Schwanz und hinten so ein Ding zum Hauen dran, heißt dann auch, er ist ein Pflanzenfresser.
Wie gut ist er denn erhalten? Also wenn es heißt, er ist gut erhalten, aber was heißt das?
Ja, das Tier ist erstmal fast in seiner Gesamtheit erhalten. Ja, also nicht nur Knochen, sondern eben auch das Mageninnere zum Beispiel. Das wird man noch untersuchen. Was hat er denn für eine Henkersmahlzeit? Ansonsten aber auch Hautbestandteile.
Oh, wie kommt's?
Ja, durch ein sehr seltenes Szenario hat mir Armin Schmidt aus Oxford erklärt.
Und bei diesem Tier scheint es wohl so zu sein, dass es direkt nach dem Tod von einem Fluss ins Meer gespült wurde und da im Marienbereich direkt vom Sediment zugedeckt wurde. Und dann ist da nicht mehr viel passiert. Da gab es keine Aasfresser, da gab es keine Bakterien, da gab es keine Würmer, die an das Tier rangekommen sind. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er so gut erhalten wurde.
Der hat sich dann noch offenbar umgedreht, vielleicht durch die Strömung, vielleicht wurde der schon so dahin getrieben. Und dadurch wurde gerade dieser Rückenpanzer und die Haut da gut erhalten.
Ernsthaft? 110 Millionen Jahre alte Haut sehen wir da?
Ja, natürlich nicht direkt. Also dieses wirklich organische Material von damals, das wird erstmal durch Bakterien zerstört. Aber die Farbkörperchen, die bleiben zum Beispiel erhalten. Das sind sogenannte Melanosome. Und je nach Art und Verteilung kann man dann auf die Farbe schließen, die diese Haut mal gehabt hat. Das alles hat mir Michael Wuttke erläutert. Das ist ein Paläontologie-Doyen geradezu und ehrenamtlicher Mitarbeiter am Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main. Der hat mir auch gesagt, das ist im Grunde genauso wie bei Vögeln. Da gibt es ja in den letzten Jahren auch so eine Sache. Ne? Was hatten die für Federn damals, fast noch in der Dino-Zeit? In Darmstadt in der Grube Messel hat man ja solche Viecher ausgegraben.
Und was für eine Farbe hatte dieser Panzersaurier jetzt und warum?
Ja, der hatte eine rotbräunliche Farbe. Die kanadischen Forscher glauben zur Tarnung. Armin Schmidt meint dagegen, rot ist keine Tarnfarbe. Das ging doch wohl eher um Werbung und Paarung.
Also richtiger Streit jetzt in der Dino-Forschung.
Ja, hören wir nochmal die Stimme von Michael Wuttke. Der hat mir wiederum gesagt, denken Sie an rote Eichhörnchen. Ja, ist auch eine Signalfarbe. Die tarnen sich aber trotzdem gut im Herbst oder bei roten Blättern allgemein. Es kann also sein, dass die Pflanzen um diesen Saurier drumherum damals auch rot-braun waren. Der Bauch des Dinos war ja nicht gepanzert. Also ganz so hart war diese Nuss doch nicht und musste geschützt werden.
So, und jetzt hat dieses Tier, dieser Dino, einen Namen. Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Was bedeutet der?
Der erste Teil, Borealopelta. Das heißt also boreal. Boreale Zone heißt Vegetationszone auf der Nordhalbkugel. Pelter heißt einfach Schild oder Panzerung. Hat er ja drauf gehabt auf dem Rücken. Naja, und dann geht es bei den Namensgebungen oft nach Fundort, Doktorvater oder auch der Art. Und hier wählte der Forscher Caleb Brown den Namen des Restaurators Mark Mitchell.
Dieser Mark Mitchell, der hat jetzt 5 Jahre seines Lebens damit verbracht, dieses Tier zu präparieren. Und ich denke, da gebührt ihm ein gewisser Respekt und auch Dank.
Ja, allerdings findet auch Dino-Forscher Armin Schmidt, denn dieser Mann, Mark Mitchell, hat das Fossil über 7000 Stunden so abgepinselt.
Boah, was hat der für einen Stundenlohn dann? Lohnt sich so ein Aufwand? Also reichen nicht chemische Analysen oder Laser?
Ja, Wissenschaft ist ja nicht nur Forschung, sondern eben auch Präsentation von Forschung. Und Caleb Brown hat schon gesagt, wenn man vor diesem Ding steht und die Augen zukneift, dann sieht das fast so aus, als lebe der und schlafe nur. Das wird also wirklich ein Publikumsmagnet, hofft man. Der ist jetzt auch in der aktuellen Schau zu sehen, im Royal Tyrrell Museum in der Stadt Drumheller in der kanadischen Provinz Alberta und im Netz bei National Geographic gibt es auch schon Animationen.
Ein einzigartiger Dinosaurierfund, endlich wissenschaftlich beschrieben und auch schon zu sehen. Ich beschreibe ihn nochmal kurz. Kurze Beine, kurzer Hals, langer Schwanz. Dankeschön, Pascal.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Müll und Bullenhitze. Eine widerliche Kombination. Auf Mallorca war dieser Tage Hitzewelle mit Temperaturen bis 41 Grad. Nachts ging es kaum runter, unter 30 Grad. Schlecht für den vielen Müll, den die Millionen Touris leider immer häufiger rumliegen lassen. Und auch schlecht für die Einheimischen, die an den Küstenstädten vor allen Dingen immer mehr von diesen krebsroten, besoffenen Urlaubern erleben müssen und genervt sind von diesen Menschen. Und dem neuen Bürgermeister von Palma de Mallorca, Antoni Noguera, dem stinkt's auch. Noguera hat deutsche Sauftouristen als Mülltouristen bezeichnet und sie beschimpft. Die Worte hat er zwar mittlerweile gemäßigt, aber dem Sauftourismus hat er generell den Kampf angesagt. Schinkenstraße, Ballermann, Megapark, Bierkönig, da sind sie, ne? Die Mülltouristen. Marc Dugge, unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent, ist zurzeit auf Mallorca in der Bullenhitze. Marc, gab es einen konkreten Anlass für Bürgermeister Noguera, jetzt so gegen diese Touristen zu stänkern?
Naja, es war halt in einem seiner ersten Interviews als neuer Bürgermeister. Er ist ja gerade erst ins Amt gekommen und natürlich pünktlich zur Touristensaison. Und er hat da wirklich eine dezidierte Meinung über deutsche Sauftouristen. Er betont auch immer wieder, dass es sich wirklich nur um eine Minderheit handelt, über eine relativ kleine Gruppe, dass die Deutschen natürlich im Allgemeinen und Besonderen sehr herzlich willkommen sind, aber dass man mit dieser Klientel eben ein heftiges Problem hat.
Aber es wurde doch schon so viel verändert in den vergangenen Jahren. Die Buden am Ballermann, die wurden neu gebaut, das ist schon länger her. Es ist alles viel sauberer, die Sangria-Eimer, Verbote gab es, viel Kontrollen. Mhm. Wie kann es sein, dass es immer noch so viele Exzesse gibt?
Ja, diese Exzesse gibt es weiterhin, ganz genau. Es gibt auch weiterhin Akte von Vandalismus in der Nacht. Es gibt immer wieder auch Veranstaltungen, die aus dem Ruder laufen. Zuletzt am Bierkönig an der Schinkenstraße. Dort hat der Stimmungssänger Ike Hüftgold kürzlich eine Aktion gemacht, als er sein Publikum, seine Fans aufgefordert hat, eine Bierpyramide zu bauen am Strand aus 4000 Bierdosen. Das Ganze ist dann in einer heftigen Bierschlacht geendet. Und die Polizei war völlig fassungslos, hat sich das alles angeschaut. Und da hat man also gesagt, jetzt mal gut. Zumal eben die Leute auch T-Shirts getragen haben, wo drauf stand, auswärts asozial, also ganz klar ein Bekenntnis, sich daneben zu benehmen außerhalb des Landes. Und da hat der Bürgermeister gesagt, jetzt reicht's mal.
Was hat denn Antoni Noguera jetzt konkret vor?
Also er will die Gastwirte, die Veranstalter aus der Gegend, aus diesem Bezirk, und er sagt, es ist ja wirklich nur ein Bezirk von einigen hundert Metern am Ballermann, die möchte er eben dazu bringen, dass sie sich von dieser Form des Tourismus verabschieden, dass sie mehr auf Qualitätstourismus setzen und durchaus auch etwas hochwertiger werden. Er hat die Polizei schon angewiesen, auch genauer hinzuschauen. Das Ganze hat auch noch ein bisschen damit zu tun, dass am Ballermann bisher auch einige Gastwirte das Regiment sehr hart geführt haben, wohl auch Beamten bestochen haben, dass nicht so heftig durchgegriffen wird, damit man quasi die Geschäfte nicht verdirbt. Einer dieser Nachtkönige, dieser Nachtclubbesitzer ist jetzt vor Gericht. Und insofern sieht er, glaube ich, auch die Chance, jetzt mal durchzugreifen und da ein bisschen für Ordnung zu sorgen.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Mallorquiner hinter ihm stehen. Es gab ja auch in letzter Zeit viele Proteste von der Bevölkerung.
Ja, er hat sicherlich eine ganze Menge auch von Hoteliers hinter sich, die auch sagen, wir wollen unser Image aufwerten. Wir wollen, dass Playa de Palma eben nicht für diesen reinen Sauftourismus steht, sondern auch für Familien wieder attraktiver wird. Denn das ist eigentlich die Zukunft für uns. Da können wir mehr Geld mit verdienen als jetzt mit diesem ganz billigen Pauschaltourismus. Klar, aber die Lobby, die diesen Pauschaltourismus, die diesen Sauftourismus auch verteidigt und vertritt, die ist nach wie vor da und die ist auch groß und sicherlich auch wollen weiterhin viele Menschen dieses Erlebnis am Ballermann haben. Nicht nur am Ballermann im Übrigen, auch die Briten haben das in Magaluf, in anderen Teilen der Insel. Also das wird schon ein ziemlich dickes Brett, was der Bürgermeister da noch bohren muss.
Deine Einschätzung, ist das jetzt das Aus für den Sauftourismus in ein paar Jahren?
Ich bin gespannt, weil es immer wieder mal so Ankündigungen gab, jetzt also den Tourismus in Mallorca auf ganz neue Füße zu stellen, dass man also jetzt alles ändern will. Das ist immer mal wieder, so kommt das in Wellen. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich durch diesen unfassbaren Ansturm, den die Insel in den letzten Jahren hier erlebt hat, insbesondere auch dieses Jahr, und auch das Phänomen dieser massenhaften Vermietung von Ferienapartments, die auch zum Wohnnotstand führt auf Mallorca, dass das alles so Faktoren sind, die jetzt jetzt tatsächlich doch was bewirken können und die jetzt auch auf Mallorca einige zum Einlenken bringen.
Letzte Frage, off-topic. Wie kannst du bei 30 Grad nachts schlafen bei der Hitzewelle momentan?
Eigentlich überhaupt nicht. Also dem Kollegen Oliver Neuroth und mir, uns geht es momentan wirklich so, dass wir nachts eigentlich überhaupt nicht schlafen. Wir haben gerade versucht, zwei Ventilatoren zu erstehen. Ich bin hier gerade auf einem Parkplatz vor einem großen Elektromarkt. Oliver, du hast es geschafft. Du hast zwei Ventilatoren gefunden?
Ja, es waren, glaube ich, noch 10 da und jetzt habe ich noch 2 davon bekommen. Großartig, ne?
Also es sieht gut aus, dass wir heute Nacht dann tatsächlich mal ein Auge zumachen können.
Ja. Ansonsten legt eine CD Icke Hüftgold ein.
Okay, wenn das irgendwie sediert, versuchen wir es.
Marc Doge, unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent, hat mit dem Bürgermeister von Palma de Mallorca gesprochen, darüber, welche Art von Tourismus er in Zukunft gerne hätte. Auch das ist noch eine Meldung heute Abend. Es hat wohl geklappt. Der Brasilianer Neymar geht wohl jetzt tatsächlich zu Paris Saint-Germain für diese unfassbare Summe, ne?
222 Millionen Euro. Wie viele Dinos könnte man dafür restaurieren? Ja.
Und das war die Redaktionskonferenz. Euch einen schönen Abend. Pascal Fischer und Ralf Günther sagen Bye-bye.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.